Please welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris.
Unsere liebe Produzentin Marlene Oehler hat es gemessen. Es sind über 3 Minuten, genauer gesagt 3 Minuten und 20 Sekunden, die Kamala Harris auf der Bühne stehen muss. Und das Einzige, was sie irgendwie sagen kann an die demokratischen Delegierten ist: bis sie endlich mit ihrer Rede beginnen kann.
Let me start by thanking my most incredible husband Doug.
Und du, David, du warst am Donnerstagabend mitten im Saal. Wie würdest du diese Emotionen beschreiben bei der Rede von Kamala Harris?
Es war schon überwältigend, also selbst wenn man als Skeptiker da in die Arena reinging, hat einen die Euphorie mitgerissen. Ich meine, das war ja das United Center, wo das stattgefunden hat. Das ist die größte Arena Nordamerikas. Mhm. Also da saßen etwa 25.000 Leute, alle elektrisiert und haben im Prinzip 4 Tage lang auf den Auftritt von Kamala Harris gewartet, voller Spannung. Und als sie dann endlich da war, ja, das war eher ein Pop-Event, oder? Also jetzt tritt so der Superstar endlich auf nach etwa 100 Vorgruppen.
Ja, genau.
And every day in the courtroom, I stood proudly before a judge and I said 5 words. Kamala Harris for the people.
Und es war wahrscheinlich die beste Rede, die sie je gehalten hat. Das war wirklich geschliffen, jedes Wort saß.
And to be clear, my entire career, I've only had one client, the people.
For the people, für die Leute, für alle, nicht nur die Reichen, sondern auch die Arbeiter und die Mittelschicht. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich Amerika, die größte Nation der Welt. Also dieser Patriotismus, der gehört auch dazu. Das ist für uns Schweizer ein bisschen befremdlich, aber das ist halt Amerika und auch die Linken müssen da mitmachen.
Und dann akzeptiert sie. Und wie?
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth. Your nomination to be President of the United States of America.
Dieser Jubel, also ich meine, diese Lautstärke, sogar durch unsere Kopfhörer ist das viel zu laut. Und ich staune über diese Euphorie nur dank des Wechsels des Kandidaten.
Ja, das ist faszinierend. Es ist, als ob da eine Schleuse geöffnet worden wäre mit der Auswechslung der Kandidaten. Und das Faszinierende ist ja, es wurden nicht nur die Kandidaten gewechselt, sondern das ganze Programm musste neu aufgestellt werden, musste auf die Person von Kamala Harris zugeschnitten werden, ohne dass man natürlich inhaltlich das Programm auf den Kopf stellen konnte. Also man musste die Inhalte neu verpacken und das ist ihnen schon fast schon genial gut gelungen.
Das ist Amerika entscheidet, der neue USA-Podcast der NZZ. Heute erzählt uns unser Korrespondent in Chicago, David Signer, der 4 Tage lang an diesem DNC-Kongress war, wie sich die Demokraten erstaunlicherweise in so kurzer Zeit umorientiert haben und jetzt im neuen Gewand sich präsentieren. Mein Name David Vogel. Also dieser Kontrast zwischen Joe Biden und Kamala Harris, das ist wie Tag und Nacht.
Ja, absolut. Und das wurde natürlich auch so frappant, weil Biden am ersten Abend ja aufgetreten ist und es war eine gute Rede, aber er ist halt, wie er ist, ein bisschen tattrig, ein bisschen alt, eine andere Generation und dann diese frische, optimistische, lachende Kamala Harris. Also der Kontrast könnte nicht größer sein. Mhm. Und die Leute scheinen erleichtert zu sein. Es ist wie, wenn man aus einer langen, frustrierenden Beziehung endlich rausgeht und dann erleichtert ist und neuen Schwung kriegt.
Ich möchte mit dir jetzt nochmals auf die Rede eingehen von Kamala Harris am Donnerstagabend und vor allem mal nachschauen, nachhören, wie sie über ihren Widersacher spricht, über Donald Trump. Ich spiele es dir mal vor.
In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious.
Sie sagt, Trump sei ein unseriöser Mensch, der als Präsident schlimme Sachen begehen könnte, der nicht davor zurückschreckte, einen bewaffneten Mob ins Kapitol zu schicken, und Trump diene nicht dem Volk, sondern nur sich selber.
Not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself.
Was hörst du daraus?
Ja, es gibt klare Unterschiede zwischen der Art, wie Trump jetzt dargestellt wird und wie das noch mit Biden war. Biden hatte ja die Tendenz, Trump zu dämonisieren, also davor zu warnen, dass er die Demokratie zerstören würde, wenn er nochmal gewählt wird. Mhm. Und jetzt gibt es eher die Tendenz, ihn nicht mehr so groß, sondern klein zu machen. Das begann schon mit diesem Ausdruck weird, mhm, der dann so viral ging. Also, dass er plötzlich so als seltsamer, komischer, alter Kauz dargestellt wird und nicht als der super Bösewicht. Mhm. Und das ist jetzt in fast allen Reden wurde das so praktiziert.
Here's a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems.
Also zum Beispiel, Obama hat ihn verglichen so mit dem ärgerlichen Nachbarn, der dauernd mit dem Laubbläser vor dem Haus rumrennt und Lärm macht und allen auf die Nerven geht.
The other day I heard someone compare Trump to the neighbor who keeps running his leaf blower outside your window every minute of every day. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala.
Was ist denn da passiert? Was machen Sie denn mit ihm?
Ich nehme an, Sie wollen die Luft rauslassen. So der Refrain war, er ist einfach ein geldgieriger Milliardär, ein Egoist ohne jegliche Empathie, quasi eher Dagobert Duck als Darth Vader.
Das ist ja ein Vergleich. Also ein Nörgler, der nicht satt zu kriegen ist.
Ja, und ich bin überzeugt, das nervt Donald Trump viel mehr, als wenn er so eben als der ganz gefährliche Superman dargestellt wird. Und irgendwie wirkt er jetzt plötzlich überfordert und weiß gar nicht recht, wie mit dieser neuen Strategie umzugehen.
Sie gehen anders mit Donald Trump um, mit diesem Konkurrenten, mit diesem Widersacher. Heißt das aber auch, dass Sie anders argumentieren? Also quasi, dass der Inhalt, die Botschaften der Redner der Demokratischen Partei auch anders geworden ist?
Also ich nehme an, wenn es um die harten politischen Inhalte geht, wird die Politik von beiden mehr oder weniger fortgeführt. Aber die Tonalität und die Emotionalität sind plötzlich ganz anders, mit der diese Inhalte verkauft werden. Mhm. Beispielsweise ist jetzt Freiheit so zum zentralen Begriff geworden der Kampagne. Mhm. Und Freiheit war ja bis jetzt eher so etwas, was sich vor allem die Republikaner auf die Fahne geschrieben haben.
Stimmt, ja.
Und es ist so, als ob die Demokraten das jetzt zurückfordern wollen, für sich reklamieren wollen. Mhm. Ihre Argumentation ist ungefähr, welche Freiheit meinen denn die Republikaner? Die Freiheit, eine Waffe tragen zu dürfen? Für die Demokraten ist zum Beispiel die Wahlfreiheit beim Thema Abtreibung wichtig, dass die Frauen selber über ihren Körper entscheiden können.
Und da sind die Republikaner eigentlich eher eine Verbotspartei natürlich.
Ja, genau. Abtreibungsverbot, aber auch sonst zum Beispiel die Bücherverbote in Florida. Also da sind die Republikaner jetzt plötzlich so zu Control-Freaks geworden. Mhm. Also dieser Kult um Freedom bei den Republikanern wirkt manchmal ein bisschen unglaubwürdig. Und da können die Demokraten jetzt gut in die Lücke springen.
Und wie machen sie das?
Now I grew up in Butte, Nebraska. A town of 400 people.
Tim Walz ist ein gutes Beispiel, der bei seiner Rede am Mittwoch von seiner Kindheit in einem 400-Seelen-Kaff erzählt hat.
Growing up in a small town like that, you learn how to take care of each other.
Dass in so einer kleinen Gemeinschaft sich einfach alle helfen müssen und man nicht darauf achten kann, welche Hautfarbe oder Religion oder sexuellen Vorlieben jemand hat. Der ist einfach dein Nachbar.
We've got a golden rule.
Das hat dann kulminiert in dem Ausspruch:
Mind your own damn business.
Also man hilft sich, aber zugleich lässt man jeden einfach so leben, wie er das möchte. Und das hat wahrscheinlich auch ein Konservativer jetzt vom Lande hat das gutiert. Das hat auch etwas Uramerikanisches, diese Auffassung von Freiheit, oder? Kümmere dich einfach um deine eigenen Angelegenheiten.
Und damit zieht er natürlich auf die unabhängigen Wähler, die mit einem urbanen, demokratischen Kandidaten aus San Francisco, wie Kamala Harris eine ist, damit wenig am Hut haben.
Genau, und insofern war das, glaube ich, ein genialer Schachzug, da Tim Walz als Running Mate zu wählen.
Mir ist etwas anders auch noch aufgefallen jetzt in den letzten 4 Tagen. Diese Betonung der Mittelklasse, also dass man die Wirtschaft wieder in den Vordergrund gerückt hat.
You know, 6 years ago, I was taking omelet orders as a waitress in New York City.
Und ein gutes Beispiel ist Alexandria Ocasio-Cortez, die einflussreiche Politikerin vom linken Flügel der Demokraten.
I didn't have health insurance. My family was.
Die dann von ihrer eigenen Erfahrung als Kellnerin am Parteitag erzählt hat, wie sie aufgewachsen ist ohne Vater und ohne Krankenkasse.
In Kamala Harris, I see a leader who understands. I see a leader with a real commitment to a better future for working families. And Chicago, we have to help her win. Because we know that Donald Trump would sell this country for a dollar if it meant lining his own pockets and greasing the palms of his Wall Street friends.
Ja, das ist natürlich etwas, was man dann auch immer gut mit einer Spitze gegen den Milliardär Trump verbinden kann. Das wurde schön ausgeschlachtet, dass der keine Ahnung hat, wie der Durchschnittsamerikaner lebt, obwohl er sich ja immer so als Mann aus dem einfachen Volk gibt. Mhm. Ja, die Mittelschicht. Also fast alle Redner haben erwähnt, wie sie in ihren Ferien bei der Highschool oder an der Uni im McDonald's gearbeitet haben. Das war fast schon ein Running Gag. Mhm. Und auch Kamala Harris hat dann in ihrer Schlussrede ziemlich ausführlich von ihrer Kindheit erzählt, in einem Arbeiterklasse-Quartier, wo sie aufgewachsen ist. Also früher hat man vielleicht eher versucht, seine Herkunft ein bisschen nach oben zu frisieren. Jetzt macht man das eher ein bisschen nach unten. Jeder kommt jetzt plötzlich aus einer Arbeiterfamilie. Ich meine, die Eltern von Kamala Harris waren Forscherin, Uniprofessor. Mhm. Das waren jetzt nicht Bauarbeiter, mhm. aber sie lässt es ein bisschen so aussehen. Und auch wenn sie immer betont, dass sie von einer alleinerziehenden, arbeitenden Mutter erzogen wurde. Ja, also die Eltern haben sie scheiden lassen, als sie 7 war, mhm. aber solche Details lässt man dann weg. Ja.
Okay, aber das Ziel ist natürlich, der Kontrast zu Donald Trump wird dadurch einfach immer betont und wird dadurch natürlich größer. Lass mich das einmal zusammenfassen. Also Trump ist nicht mehr der Bösewicht, sondern ein Dagobert Duck, der für seine Wall Street-Freunde arbeitet und politisiert, und die Demokraten sind plötzlich die Kämpfer für die Freiheit und die Mittelklasse. Vor allem der letzte Punkt mit der Wirtschaft, das ist ja alles nicht neu.
Ja, was jetzt immer wieder gesagt wird, ist, dass Trump die Steuern für die Superreichen gesenkt hat und dass letztlich die Mittelklasse und die Arbeiterschaft unter seiner Präsidentschaft gelitten haben und dass das jetzt anders wird. Aber ich glaube, letztlich wird das alles überstrahlt von ganz anderen Faktoren. Also die Freude, die Jugendlichkeit, die Musik. Ich glaube, das ist letztlich jetzt im Moment viel wichtiger als die konkreten Wirtschaftsprogramme. Mhm. Ich habe sehr oft von jungen und auch jungen Frauen jetzt an der Convention gehört, dass sie sich einfach identifizieren können mit ihr. Sie haben das Gefühl, das ist eine von uns, da kann ich mich spiegeln drin. Und mit beiden war das natürlich nicht der Fall.
Aber das zeigt doch letztendlich, es kommt gar nicht auf den Inhalt drauf an. Die ist ja ungefähr die gleiche von Biden und von Harris. Es kommt schlicht und einfach auf die Verpackung drauf an.
Ja, das ist die große, etwas zwiespältige Lektion, die man daraus lernen kann. Ich meine, Trump hat das ja schon lange praktiziert. Seine Reden waren ja oft voller Lügen und Übertreibungen und Irrationalem. Und trotzdem hat er Erfolg. Und man hat sich gefragt, warum eigentlich? Und die Demokraten haben dann versucht, ihm die Lügen nachzuweisen, Faktenchecks, immer so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger, so ein bisschen dauerempört. Und das wirkt natürlich auch nicht unbedingt sexy. Mhm. Und jetzt ist es nicht mehr erhobener Zeigefinger, sondern Daumen hoch. Also in gewisser Hinsicht kopieren sie jetzt ein bisschen diese emotionale Strategie von Trump einfach auf eine ganz andere gegensätzliche Art, aber sie setzen jetzt auch sehr stark auf Emotionalität.
Aber jetzt, wenn du schon den Vergleich machst zu den Republikanern, Trump kontrolliert die Republikanische Partei sehr stark. Das hat man in den letzten Monaten gesehen. Das bedeutet auch, und auch wenn ich die Bilder sehe, alle auf gleicher Linie, also die Demokraten wirken wie eine Partei, die auch jetzt stark hierarchisch kontrolliert wird.
Ja, sie haben wirklich auch jetzt diese 4 Tage alle ins selbe Horn geblasen, also mit dieselbe Strategie, dieselben Stichworte, eben Freedom, so eine Art linker Patriotismus, Mittelklasse. Da gab es wirklich so eine Unité de Doctrine. Und ich habe mich gefragt, wie das geht. Also die mussten ja jetzt in sehr kurzer Zeit umstellen. Da haben die Wahlstrategen ein paar wahrscheinlich sehr gute Entscheidungen getroffen. Und dann ging das so in einem Top-Down-Approach bis in die letzten Counties. Mhm. Ich nehme an, das funktioniert nur deshalb, weil die Leute das wirklich auch mittragen. Also es wirkt ja nicht aufoktroyiert, sondern die meisten Leute finden das wohl tatsächlich toll. Mhm. Und deshalb funktioniert das und gibt der Partei auch diese Geschlossenheit und Schlagkraft, die sie jetzt plötzlich hat.
Aber das ist ja schon erstaunlich, dass man keinen Platz für Kontroversen zulässt in einer Partei, die sich quasi Diversität eigentlich auf die Fahne geschrieben hat. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant formuliert. Eine Sache hat natürlich im Vorfeld doch für einigen Wirbel gesorgt, das ist die Frage Gaza-Krieg. Und man hat immer den Vergleich gemacht mit dem Parteitag der Demokraten 1968 in Chicago, der ist ja völlig ausgeartet. Davor gab es auch x Berichte, du hast auch darüber geschrieben, aber eigentlich passiert ist wenig.
Absolut. Die wilde pro-palästinensische, anti-israelische Demonstrationen, die eskalieren, das war so das Damoklesschwert, das immer über der Convention jetzt lag. Und das ist eigentlich nicht passiert. Es gab Demos, aber die waren kleiner als erwartet. Und man wusste natürlich, das ist so eine heikle Frage mit Spaltpotenzial für die Demokraten, weil hier herrscht keine einheitliche Doktrin. Und das ist gefährlich für die Demokraten und deshalb hat man das unter dem Deckel gehalten. Einmal traten Eltern von Geiseln auf und haben das sehr emotional thematisiert. Aber die Gegenseite kam eigentlich kaum zu Wort. Man hat gehört, dass es im Hintergrund der Partei heftige Auseinandersetzungen gab, ob man auch der pro-palästinensischen Fraktion einen Platz auf der Bühne geben soll. Das ist dann schließlich nicht passiert. Das ist halt eine sehr heikle Frage für die Demokraten, weil es da eigentlich zwei Gruppierungen gibt, die pro-israelische und die pro-palästinensische. Und Biden kam da sehr unter Beschuss, weil man ihm gesagt hat, er unterstützt Israel zu kompromisslos. Von einigen wird er sogar als Genocide Joe bezeichnet, als Völkermörder Joe. Und Kamala Harris hat auch schon den Übernamen Killer Kamala gekriegt. Also sie hat da ein schwieriges Erbe angetreten und muss versuchen, es jetzt beiden Seiten recht zu machen.
Also, halten wir fest, im Moment Friede, Freude, Eierkuchen bei den Demokraten. Die Delegierten bis tief in die Counties hinein indoktriniert mit der neuen Botschaft, begeistert von Kamala Harris. Die Frage ist natürlich, wie lange das hält, wie langfristig. Also man erhofft sich ja immer einen Schwung von so einer Convention.
Ja, genau. Und ich meine, das war ja die große Sorge. Kann man jetzt so spät den Kandidaten noch auswechseln? Kann man ein neues Image für Kamala Harris aufbauen? Ihr Image war ja nicht sehr gut. Und das ist bis jetzt gelungen. Dieser Nachteil der kurzen Frist wurde jetzt eher ein bisschen zu einem Vorteil. Die Partei hat jetzt dieses Hoch, dieses Momentum. Die Republikaner sind etwas ratlos, was sie dem entgegenhalten sollen. Und eigentlich jeder Tag, wo diese Euphorie jetzt noch anhält, ist ein Gewinn für die Demokraten. Und sie können jetzt nur hoffen, dass das einfach noch bis zum 5. November anhält.
Aber die Ausgangslage ist ja immer noch sehr knapp. Also wir haben ja gelernt in den letzten Monaten oder eigentlich Jahren, es gibt sehr treue Trump-Fans und es gibt sehr eingefleischte Wählerinnen und Wähler bei den Demokraten. Also eigentlich ist das Ganze nur für die Wechselwähler, für die Unabhängigen, diese ganze Show.
Richtig, und erst noch bloß in ein paar wenigen Swing States. Aber ich meine, diese ganze Show ist genau auf diese Leute ausgerichtet. Diejenigen, die mit beiden Kandidaten unzufrieden waren, die vielleicht nicht wählen gingen oder die mal so wählen. Und vor allem aber auch die Frauen, die sind das entscheidende Zünglein an der Waage bei dieser Wahl. Und da spielt eben die Abtreibungsfrage rein und jetzt die Tatsache, dass Kamala Harris eine Frau ist. Und da habe ich schon von vielen Delegierten aus den verschiedenen Landesteilen gehört, dass sie gesagt haben, sie kennen viele Frauen, die bisher weder Lust auf Trump noch auf Biden hatten. hatten und die jetzt aber begeistert Kamala Harris wählen würden.
Na gut, lassen wir uns überraschen. Wir haben ja noch einige Wochen Zeit und wir haben ja gelernt in den letzten Wochen, es kann immer sehr, sehr schnell sich ändern an der Ausgangslage in den USA. Lieber David, vielen Dank, dass du da warst.
Es war mir ein Vergnügen, danke.
Das war die zweite Folge von Amerika entscheidet. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Die kommt dann am Mittwoch und immer mittwochs folgt dann eine neue Episode unseres neuen Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte schreibt und bewertet uns. Wir freuen uns auch über Feedback. Schreibt uns auf podcast@nzz.ch. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin David Vogel und wie die Amerikaner sagen, au revoir.